So, also ihr habt es ja schon mitgekriegt, der Morgen ist beim einen oder anderen etwas chaotisch verlaufen. Da nehme ich mich natürlich auch nicht aus, dass es auch schön reinpasst. Und naja, ich denke mir manchmal so, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn nicht immer alles so strukturiert und durchgetaktet abläuft, weil dann hat der Heilige Geist schon noch ein wenig Platz zum Wirken und kann ein wenig Ordnung ins Chaos bringen. Das habe ich auch immer gesagt, wenn mein Zimmer so ausgesehen hat übrigens. Das war meine Ausrede immer, wenn meine Eltern gesagt haben, wir können mal wieder aufräumen. Genau, kreatives Chaos. Nee, also das ist nur so ein Beispielbild, wie es mal bei mir aussehen könnte, wenn ich Nina nicht hätte. Also ich bin, glaube ich, von Natur aus ein relativ unordentlicher Mensch. Wer mich näher kennt, weiß das. Und eigentlich ist es seltsam, oder es klingt vielleicht seltsam, aber ich mag es eigentlich, wenn es ordentlich ist. Aber irgendwie bin ich, glaube ich, einfach zu faul, manchmal aufzuräumen oder Ordnung zu halten. Vielleicht ist da eher die Faulheit das Problem. Aber wie gesagt, meine liebe Frau dagegen, die ist sehr ordentlich und ja, irgendwie färbt es langsam ab. Also ich habe mich schon das eine oder andere Mal dabei erwischt, wie ich doch auch selber mal, wenn ich allein daheim bin, mal den Staubsauger auspacke und mal durchsaug. Oder mal was zur Seite stelle. Also es wird langsam. Naja, und bei uns daheim war es eigentlich auch immer so, wenn es mal ein wenig unordentlicher war, wenn Verwandtschaft kommt, was macht man da sonntags, ist Geburtstag oder so, dann wird morgens um 7 aufgestanden, alles aufgeräumt, das Haus von oben bis unten durchgeputzt, das, was jahrelang liegen geblieben ist, wird irgendwie ja, zur Seite geräumt, dass es einfach ordentlich aussieht, wenn der Besuch da ist. Ja, und dann sieht es vielleicht plötzlich so aus. Vielleicht ein bisschen krasser, aber ja. Wenn jetzt Freunde kommen oder ein paar Kumpels oder so, dass man vielleicht etwas kulanter, aber generell ist es, glaube ich, schon so, dass man sich irgendwie, wenn Besuch kommt, vorbereitet. Jetzt stell dir mal vor, heute kommt die Nachricht, Jesus kommt nächste Woche hier in der SV nach Kiau oder auch nach Leofels und will mal die Gemeinde besuchen. Also vielleicht jetzt nicht das endzeitliche Wiederkommen, aber einfach nur mal so zu Besuch. Was wird hier wohl abgehen? Wird es vielleicht dann auch so aussehen? Wird man mal die Bude auf Vordermann bringen? Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele hier anpacken würde und das Gemeindehaus sowas von auf Vordermann bringen würde, weil man muss ja schließlich auch einen guten Eindruck hinterlassen, wenn Besuch kommt. Jetzt aber mal abgesehen davon, wie es jetzt äußerlich vielleicht aussieht, wie würdest du dich denn auf den Besuch vorbereiten? Besuch. Da gibt es ein schönes Buch dazu, das kennt vielleicht einer oder andere von euch, heißt Der Besuch von Adrian Bless. Genau, da geht es eigentlich auch darum, dass Jesus, also im Buch wird er oft auch Gründer genannt, so, weil er ja die Gemeinde gegründet hat, so, seinen Besuch eben bei der Gemeinde ankündigt. Und das Buch beschreibt so ein bisschen, wie sich die Gemeinde so drauf vorbereitet. Und was dann da so abgeht, wenn Jesus zu Besuch da ist. Und das ist eigentlich alles aus der Perspektive von einem Ich-Erzähler. Das ist auch der Organisator genannt. Das ist halt ja ein Gemeindeleiter oder ein führendes Mitglied in der Gemeinde. Und der so eigentlich ja das meiste organisiert und dabei irgendwie immer wieder von Selbstzweifeln und von Zweifeln auch im Glaube irgendwie begleitet wird. Und genau darum geht es so ein bisschen. Vorneweg ist natürlich ein Roman. Es ist ein sehr humorvoller dazu, stelleweise. Und das beschreibt natürlich alles eine fiktive Geschichte. Aber ich habe gedacht, das ist vielleicht dennoch mal ein gutes Thema, weil einfach in dem Buch so viele biblische Wahrheiten drin stecken. Und letztlich sind wir ja auch bald in der Adventszeit und bereiten uns auf das Kommen Jesu vor an Weihnachten. Und deswegen lade ich euch einfach einmal mitzugehen heute und mal zu schauen, was für biblische Wahrheiten sich so in der Geschichte oder in dem Buch wiederfinden. So sah es vielleicht aus, wo Jesus sich angekündigt hat. So Festgottesdienst am Anfang, die Bude ist brechend voll, schließlich kommt Jesus nicht jeden Tag mal zu Besuch in die Gemeinde. Ja, und gleich schon bei seinem ersten Begrüßungsgottesdienst wirft Jesus den ganzen Ablauf komplett über der Haufe. Also vielleicht so ein bisschen wie heute Morgen bei uns, wo alles ein wenig durcheinander ging. Erstmal hat überhaupt niemand gemerkt, dass Jesus überhaupt da ist. weil er eigentlich wie ein ganz normaler Typ aussieht. Jeder hat irgendwie gewartet auf was Pompöses, auf was Festliches, aber Jesus war eigentlich schon längst da, mitten unter den Menschen. Und dann plötzlich, als man dann vielleicht auch mal erkannt hat, dass es Jesus ist, setzt Jesus sich einfach auf die Stufe vom Altar und hat gesagt, er hat Hunger. Und es gibt ihm jemand was zu essen und er isst da was. Und alle warten so gespannt und gucken ganz gespannt auf Jesus, was er denn gleich Krasses vollbringt. Ja, und er sitzt da einfach und isst. Das irgendwie hat es gar nicht gepasst. Also das hat sich gar nicht in den geplanten Ablauf so eingefügt, was der da macht. Und was macht er dann? Dann spricht er erstmal ein paar Gottesdienstbesucher an und geht mit denen in Kneipe. ein anderes Mal, da war dann wieder ein Gottesdienst geplant, das sollte Jesus predigen. Und da kommt ein Kind und zeigt ihm ein Bild, das das Kind eben für Jesus gemalt hat. Und Jesus, er schaut sich das minutenlang an und freut sich einfach an dem Bild. Und er geht mit dem Mädel raus und spielt. Und die anderen Besucher, ja, die Worte. Puh, das soll Jesus sein. Das hat sich nicht nur der Organisator dann gefragt, sondern wo ich das Hörbuch, muss ich dazu sagen, das erste Mal bei mir gehört habe, habe ich mich das auch gefragt. Stellt man sich Jesus vielleicht nicht ganz anders vor, irgendwie viel heiliger? Und so war dann auch der erste Eindruck des Organisators. Zitat, er war nicht das, was wir erwartet hatten. Er war irgendwie zu real. Also, Jesus durchbricht Erwartungen. Und ist das nicht eigentlich eine urbiblische Wahrheit? Ich denke da zum Beispiel an die Heilung am Sabbat oder an die Samariterin am Brunnen, die von Jesus zu was nach Trinken gefragt wird. Und ist es nicht eigentlich ganz oft so in der Bibel, dass, wenn wir in die Geschichte von Jesus schauen, dass er eigentlich komplett anders handelt, wie mir Menschen das erwarten würde? Am Sabbat, da ist Ruhe angesagt. Jesus erheilt. Mit Samaritern hat man keine Gesellschaft. Also Juden haben da keine Gesellschaft gehabt zu der Zeit. Er spricht nicht mit Frauen aus Samarien. Und was macht Jesus? Er geht zu ihr, fragt nach was zu trinken und zeigt ihr so nebenbei noch den Weg zur Rettung auf. Pünktlichkeit ist so, glaub ich, so ein deutsches Ding. Pünktlichkeit, Durchgetaktetheit, Durchorganisiertheit. Ja, das ist vielleicht typisch deutsch, aber Jesus lässt sich nicht in diese Mustern fangen. Er bricht einfach immer wieder aus und ja, durchbricht Erwartungen damals wie auch heute. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass jeder von euch persönlich so ein Bild von Jesus hat, mit dem natürlich auch gewisse Erwartungen verknüpft sind. Aber genau diese Erwartungen durchbricht Jesus immer wieder, weil er natürlich nicht in unsere menschlichen Maßstäbe, sondern in göttliche Maßstäbe denkt und handelt. Ist Weihnachten da nicht das beste Beispiel dafür? Die Juden haben erwartet, dass der Messias in seiner ganzen Herrlichkeit für alle erscheinen wird. Und was ist passiert? Der Messias kam als kleines, hilfsbedürftiges Kind in einem Stall zur Welt. Das sah übrigens sicher nicht so romantisch aus wie hier in dem Bild. Ich glaube, der Stall, der war vielleicht anders wie in der Kinderbibel immer, vielleicht nicht ganz so komfortabel und vielleicht auch nicht ganz so wohlriechend, so mit Ochs und Esel und keine Ahnung. Aber ja, Jesus hat durch Erwartungen durchbrochen. Und das führt uns eigentlich direkt zur zweiten biblischen Wahrheit, nämlich Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Ist irgendwie schon erstaunlich. Die Bibel berichtet hauptsächlich eigentlich von Jesu Wirke, als er eigentlich schon erwachsen war und er begonnen hat in Galiläa zu wirken, war ungefähr gute 30 Jahre alt. Was davor passiert ist, die 30 Jahre, davon steht gar nicht so viel eigentlich in der Bibel. Es wird erst das in den Fokus genommen, wo er in Galiläa anfängt zu wirken. Und genau das zeigt doch eigentlich, dass Jesus aber auch wahrer Mensch ist. Er ist bei seiner Familie aufgewachsen und in Markus 6,3 zum Beispiel, da steht, dass er genau wie sein Vater den Beruf des Zimmermanns erlernt hat. Jesus hat eigentlich auch ein urmenschliches Leben geführt. Und dennoch ist er natürlich wahrer Gott. So steht es im 1. Johannesbrief. Und wir wissen, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Christus selbst ist der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Was bedeutet das jetzt für mich? Jesus weiß als Mensch, als wahrer Mensch, ganz genau, wie es mir geht. Er kennt meine Erwartungen, meine Hoffnungen, meine Ängste, meine Befürchtungen. Und durch den Gang ans Kreuz kennt er auch meine Verfehlungen und meine Sünde, nämlich ganz genau. Er baut die Brücke zum Vater durch sein Tod am Kreuz. Und er hat den Weg freigemacht zu Gott. Aber er hat sich auch als wahrer Mensch ganz nahbar gezeigt und hat gezeigt, dass er persönlich ansprechbar ist. Und ich kann mit Jesus ganz frei sprechen, wie mit einem guten Freund. Und ist das nicht eigentlich ein unglaubliches Geschenk? Ich wusste früher, so, wo ich angefangen habe, so im Teenie-Kreisalter, wusste ich nie, wie ich beten soll. Wie soll ich einen Gott ansprechen? Soll ich sagen, sie, du, aber eigentlich ist du ja schon wieder, ich meine, Gott ist ja schon ziemlich heilig irgendwie. Das war für mich echt ein Problem. Wie spreche ich Gott an? Man kann es ja auch immer so umgehen, man könnte mal, Mann, aber ich wusste echt nicht, wie ich Gott ansprechen soll. Aber das ist ein unglaubliches Geschenk. Das war für mich echt ein riesiges Geschenk, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann mit Jesus sprechen wie mit einem guten Freund. Und das führt uns auch wieder zur nächsten biblischen Wahrheit, nämlich die Wichtigkeit, ja, ich würde sogar sagen, Notwendigkeit von einer persönlichen Beziehung zu Gott. Nachdem alles so komplett anders gelaufen war, wie vom Organisator geplant, also irgendwie passt es dann doch wieder zu dem Morgen heute, ist echt erstaunlich, ist der Organisator total ernüchtert. Er verspürte starkes Bedürfnis, irgendwie Jesus zu folgen, aber er tut es einfach nicht, er bringt es nicht zustande, ihm zu folgen, im Gegenteil. Er geht erstmal nach Hause und schließt sich ein, er hat erstmal genug von diesem Jesus. Und wenig später, da geht er doch mal in seiner Verzweiflung in Kirche, weil er nicht weiß, was er sonst machen soll. Und ja, da sollte ja eigentlich dieser große Empfang, dieser pompöse stattfinden. Und jetzt ist er leer. Und umso erstaunter ist der Organisator, als er in der leeren Kirche auf Jesus trifft, der dort stundenlang auf ihn gewartet hat. Und das zeigt auch, der Organisator da, der war so mit dem Rahmenprogramm beschäftigt, dass das eigentlich total vernachlässigt hat, sich selber auf Jesus einzulassen, auf seinen Besuch vorzubereiten und sich um seine Beziehung mit Jesus zu kümmern. Weil er letztlich so oft verärgert war, dass Jesus nicht so gehandelt hat, wie er es erwartet hat. Und bei dieser Begegnung dann in der Kirche, da wurde gar nicht viel gesprochen. Aber es wird berichtet, dass dieser Organisator dennoch viel von dieser Wärme und Liebe in der Zweisamkeit mit Jesus gespürt hat. Und genau diese Zweisamkeit, sei es jetzt im Gebet, im Lobpreis, bei einem Spaziergang in der Natur, wenn man seine Schöpfung bewundern könne, oder einfach in Gedanke bei Gott sind, diese Zweisamkeit in der Beziehung ist so enorm wichtig, denn letztlich ist es das, was Gott sich mit uns Menschen wünscht. Und ja, das ist so ein bisschen auch dieser Wendepunkt in der Novelle gewesen, als der Organisator das erste Mal was von dieser Wärme und Liebe in der Zweisamkeit mit Jesus gespürt hat. Da hat er angefangen zu merken oder zu spüren, was es wirklich bedeutet, mit Jesus eine Beziehung zu haben. Und die Geschichte geht natürlich noch weiter. Schon seit seiner Ankunft hat Jesus immer wieder Wunder vollbracht in der Novelle, in dem Roman. Und dennoch war der Organisator so mit allem anderen drumherum beschäftigt, dass er die Wunder gar nicht wirklich wahrgenommen oder mitbekommen hat. Und sein persönliches Wunder erlebt er dann aber doch noch. Weil es wird berichtet, dass die Mutter von diesem Organisator im Sterbe lag. Und ja, mit dieser Mutter, da wird berichtet, da gab es ein ganz verbittertes Verhältnis. Ja, es wird eine schmerzliche Geschichte von Kälte und Enttäuschung beschrieben eigentlich. Es war keine einfache Beziehung, die der Organisator mit seiner Mutter hatte. Und jetzt steht er da so am Sterbebett und er fragt sich, wo Jesus denn jetzt sei, jetzt wo er ihn am dringendsten braucht. Und als er eigentlich schon gar nicht mehr mit gerechnet hat, dann tritt Jesus ans Sterbebett, taucht auf, redet leise mit seiner Mutter und so steht es im Buch. Man kann sehen, wie Schmerz und Bitterkeit im Gesicht der Mutter schwinde und weiche, bevor dann letztlich versöhnliche Worte falle und die Mutter, so heißt es, in einem Raum voller Friede stirbt. Und das war für diesen Organisator so ein ganz persönliches, erlebbares Wunder. Und das hat ihm die Augen geöffnet. Und so heißt dann auch im Buch, von diesem Tag an hat er ganz viele Wunder miterlebt, die Jesus bei seinem Besuch vollbracht hat. Aber es heißt auch, es hat ihn kein Wunder mehr so bewegt wie das an diesem Tag, weil es für ihn persönlich einfach eine krasse Erfahrung war. Und ich habe mich da auch total wiedererkannt. Das zeigt eigentlich, wie oft mir Menschen im Alltag vielleicht unsere Scheuklappe aufhabe, mir einfach so in unsere Alltagsstrukture gefesselt sind, Arbeit, Haushalt, Aufräume, was auch immer, dass mir vielleicht diese Wunder, die wir Tag für Tag erleben könnte, die Gott Tag für Tag vollbringt, in unserer unmittelbaren Nähe, vielleicht direkt vor unserer Auge, manchmal gar nicht wahrnehmen könne. Und doch gibt sie's. Und manchmal braucht es vielleicht einfach dieses kleine persönliche Erlebnis, dieses kleine persönliche Wunder, um mal wieder zu merken, um uns mal wieder die Augen zu öffnen, dass Gott auch heute noch Wunder wirkt. Und das ist nämlich diese biblische Wahrheit. Jesus spricht, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und daran hat sich seit Anbeginn der Zeit nichts geändert. Es war damals so, wie es auch heute ist. Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer kleinen Reise durch den Roman. Und die Geschichte endet irgendwie typisch für das Buch. Es endet mal wieder mit einer Enttäuschung. Der Erzähler, der Organisator, das ist so ein Typ, das wird immer durch den Roman überberichtet, der eigentlich gerne gebraucht werden will. Das ist so ein Schaffer, ein Macher und er genießt es auch, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen und anzupacken und er will einfach auch gebraucht werden. Und gerade jetzt nach dem Wunder, da erschien die Beziehung mit Jesus so richtig Fahrt aufzunehmen. Jetzt, man lässt sich mehr auf Jesus ein, er ist öfters mit Jesus unterwegs gewesen. Und jetzt, auf dem Aufsteigen der Ast, kommt so ein richtiger Dämpfer. Weil der Organisator erfährt ganz zufällig, dass Jesus mit seinen engsten Begleitern eine Wochenendfreizeit plant. Der Organisator wird aber nicht gebraucht, das sagt Jesus ihm so offen ins Gesicht. Hey, du wirst jetzt mal nicht gebraucht. Er solle sich erstmal ausruhen, sagt Jesus. Und der Gedanke, nicht gebraucht zu werden, und irgendwie habe ich mich da auch ein Stück weit wiedererkannt, das verletzt den Organisator zutiefst. Also man sieht es hier, die Mensch ärgert dich nicht, Männchen, er steht da außen, das verletzt ihn zutiefst, dieser Gedanke, nicht gebraucht zu werden. Und die Verletzung ist so tief, dass er heimgeht, sich krank meldet, das erste Mal in seinem Leben richtig betrinkt und sogar versucht, im betrunkenen Zustand noch eine fremde Frau zu küssen, die dann mit einem panischen Schrei wegrennt. Und als er das dann alles am nächsten Morgen so realisiert, was da überhaupt passiert ist, da bricht eigentlich seine wohlgeordnete Welt komplett zusammen. Zu groß ist einfach auch die Scham über das, was passiert ist und diese Enttäuschung von Jesus, das ins Gesicht gesagt zu bekommen, dass er mal an der Wochenendfreizeit nicht dabei sein muss oder diese nicht planen muss. Ja, nach einigen Tagen dann, wo er sich daheim wieder verkriecht, klopft es an die Tür und ihr könnt es erahnen, Jesus steht davor. Und jetzt kommt es zur Entscheidung, zum Showdown. Es steht da so schön beschrieben, die Hintertür, wo man praktisch flüchten könnte vor Jesus, die steht auf einmal richtig weit offen. Das war wahrscheinlich nur so ein kleines Türle, aber plötzlich erschien die richtig groß. Er hätte nur da durchgehen müssen. Oder er macht auf. ja, was macht er? Letztlich lässt er Jesus rein. Und er sinkt sofort zu Boden und fängt an zu weinen. Und Jesus, er setzt sich einfach neben ihn und weint mit ihm. Und als der Organisator das checkt, dass Jesus gerade neben ihm sitzt und mit ihm weint, da weicht seine Panik. Er fühlt sich das erste Mal in seinem Leben, so heißt es im Buch, wirklich geliebt und kann die Vergebung durch Jesus annehmen. Und das ist so ein bisschen der Endpunkt dieser Reise des Organisators mit Jesus. Jesus hat immer wieder verschiedene Wunde oder ja, wunde Punkte im Leben des Organisators aufgedeckt. Und letztlich hat der Organisator es geschafft, Jesus komplett in sein Leben zu lassen und hat das erste Mal ja, Gottes Liebe, glaube ich, so vollumfänglich wahrnehmen und spüren können. Danach, irgendwann verabschiedet sich Jesus dann von der Gemeinde und die Geschichte ist zu Ende. Und hier wird eigentlich so eine weitere und für heute die letzte biblische Wahrheit aus dem Roman deutlich. In der Begegnung und in der Beziehung mit Jesus werden Menschenleben verändert. Jesus läuft uns nach, das wird auch in dem Roman immer deutlich. Und natürlich auch, wenn ihr die Bibel lest, in so viele Stellen wird es deutlich, dass Jesus uns nachläuft, nach uns sucht. Und doch haben wir Menschen die Wahl, sein Angebot anzunehmen oder auszuschlagen, links oder rechts zu gehen, uns zu entscheiden. Und vielleicht, gerade auch die, wo das Buch vielleicht gelesen habe, oder ich glaube, du hast gesagt, es gibt auch einen Film dazu, den kannte ich noch gar nicht. Vielleicht hat der eine oder andere von euch sich wiederentdeckt oder wiedergefunden in der Figur von dem Organisator. Und auch wenn es ein Roman ist, ich finde, es steckt einfach viel Wahres drin. Und ich will euch einfach heute einladen, nochmal über diese Wahrheit nachzudenken. Und damit ihr es ja nicht vergesst, nochmal im Schnelldurchlauf die Wahrheit. Also, Jesus durchbricht Erwartungen. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Gott wirkt auch heute noch Wunder. Davon bin ich fest überzeugt und das glaube ich von ganzem Herzen. Es braucht eine persönliche Beziehung zu Gott. Und in dieser Beziehung wird der Menschenleben verändert, ganz sicher. Und die letzte biblische Wahrheit: Ihr müsst euer Haus nicht aufräumen, wenn Jesus kommt. Auf Äußerlichkeiten kommt Jesus nicht an. Was viel wichtiger ist, das ist, dass wir Jesus bei uns einziehen lassen. Dass er nämlich bei uns aufräumen kann. Weil bei mir in meinem Leben sieht es ganz oft aus wie in dem ersten Bild, wo es Chaos ist und ich manchmal nicht weiß, wo oben und unten ist und wo viele Dinge nicht so sind, wie sie vielleicht sein sollte. Umso wichtiger ist, dass wir Jesus in unser Leben reinlassen, damit er klar Schiff machen kann bei uns, damit er Ordnung ins Chaos bringen kann und damit unser Haus, meine Seele, so vorbereitet ist, dass es ein Tempel für Gott in Höchste sein kann. Und er hat schon aufgeräumt, Jesus. Vor über 2000 Jahren hat er schon alles aufgeräumt. Es liegt nur an uns, aufzumachen, wenn er klopft. Und da braucht es einfach eine bewusste Entscheidung für ihn. Aufmache oder durch die plötzlich weit aufstehende Hintertür fliehe. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir die Tür aufmachen. Ich würde noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danke einfach für den guten Sonntag heute und danke, dass wir einfach auch heute deinen Geist spüren durfte, dass wir spüren durfte, dass du im Chaos, in ganzer Unordnung wirkst und dass dein Geist einfach mit unter uns ist. Und wir möchten dir einfach danke, dass du zu uns sprechen willst, dass du jeden Tag uns begegnen willst und eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen hier führen willst und ja, dass jeder Einzelne hier dir so am Herzen liegt, dass du jedem nachläufst und jedem ganz persönlich begegnest, auf unterschiedlichste Art und Weise. Wir möchten dir danke für deine unendliche Liebe, die du uns entgegenbringst und ja, Herr, öffne unsere Herzen doch für dich jetzt in der Adventszeit, die jetzt bald anfängt und ja, hilf uns einfach auf dein Kommen, das ja irgendwann kommen wird, uns vorzubereiten und ja, vielleicht können wir die eine oder andere Sache lernen aus diesem Roman und natürlich aus der Bibel, wo du ja immer wieder unsere Erwartungen einfach durchbrichst. Wir bitten dich, geh du mit uns und segne du uns jetzt in der kommenden Woche und ja, öffne unsere Herzen für dich alle Zeit.